Predigten, Seminare und weitere Impulse für den Glauben aus dem Diakonissenmutterhaus Eidlingen und dem Gästehaus Tannenhöhe.
Ich begrüße Sie zur Bibelstunde. Mein Name ist Doris Schneider. Ich bin Gemeindereferentin in der Freien Evangelischen Gemeinde in Stuttgart. Wir hatten letzten Sonntag Gemeindeausflug in Gärtringen auf dem CVJM-Gelände. Und nachdem er dann gegessen hat und es so für die Kinder langweilig wurde, dann haben die sich einige Leute geschnappt und sind auf den Fußballplatz gegangen. Waren auch ein paar Erwachsene dabei. Und ich habe mir das zuerst aus der Ferne angeguckt und dann fingen die an zu spielen und ich dachte so, ich bin ja für die Kinder verantwortlich und es ist mein Job zu gucken, dass die irgendwie ein bisschen Freude haben. Dann habe ich mich an den Spielrand gesetzt und habe die angefeuert und habe ganz laut die Namen gerufen. Ja, geh vor und nimm dem den Ball weg und Vorsicht, der kommt. Und dann habe ich gemerkt, dass mit den Kindern was passiert. Die waren ganz aufgeregt. Manchmal guckten sie dann zu mir rüber und machten so, ich kann nicht anders. Und dann habe ich einfach die angefeuert und die waren, standen richtig unter Strom und sind da über sich hinausgewachsen. Abends, als ich zu Hause war, kriegte ich auf einmal Tränen in die Augen, als ich an diese Situation dachte. Es war so, als ob Gott mir sagt, Doris, guck mal, ich feuer dich in deinem Lebensspiel auch manchmal so an. Ich rufe deinen Namen und sage, komm, jetzt lass dir nicht die Butter vom Brot nehmen. Streng dich an. Und ich dachte, was für ein cooles Gefühl. Jetzt bin ich 30 Jahre im Dienst, aber diesen Gedanken von Gott hatte ich noch nie, dass er mich so ermutigt, dass es ihm wichtig ist, dass er nicht nur sagt, jetzt mach das so, sondern mach das so, wie du denkst. Es gab natürlich auch Phasen, wo Gott mich ermahnt, aber das hat mich umgehauen. Und dann habe ich diese Woche immer wieder dran gedacht, an das, was die Schwester Gisela predigt. Und habe gedacht, für das Ende, wenn sie nach Hause gehen, dann denken sie, was die Doris gesagt hat. Dass Gott uns dazu ermutigt. Und ich fand diesen Gedanken schön und er hat mich total fröhlich gemacht. Und wir steigen auch mit einem fröhlichen Lied ein. Lobpreiset unseren Gott. Singet ihm ein neues Lied und dann freuet euch. Ich komme. Ich feuer euch an in eurem Lebensspiel.
Lobpreiset unseren Gott, singet ihm ein neues Lied, der uns aus aller Not in seine Liebe rief. Freuet euch, ich komm mit Macht und Herrlichkeit, blicket auf und glaubt, mein Tag ist nicht mehr weit. Ich komm. Er hat uns selbst gesagt, der Vater hat euch lieb, darum seid unverzagt, stellt euch auf meinen Sieg. Freuet euch, ich komm mit Macht und Herrlichkeit, blicket auf und glaubt, mein Tag ist nicht mehr weit. Ich komm. Wer meiner Kraft vertraut, wird meine Wunder sehen und meine Herrlichkeit wird allzeit mit ihm gehen. Freuet euch, ich komm mit Macht und Herrlichkeit. blicket auf und glaubt, mein Tag ist nicht mehr weit. Ich komm. In der Welt, da habt ihr Angst, doch ich habe sie besiegt. Wer meinem Namen traut, der ist es, der mich liebt. Freut euch, ich komm mit Macht und Herrlichkeit. Blicket auf und glaubt, mein Tag ist nicht mehr weit. Ich komm.
Vater im Himmel, du bist mitten unter uns. Und du bist oft so anders, als wir denken. Und dadurch verpassen wir viel, so wie ich das Gefühl habe, boah, ich habe diesen Gedanken 30 Jahre nicht im Blick gehabt und er hätte mir so geholfen. Er hätte mich ein bisschen mutiger gemacht. Aber es ist egal, er ist jetzt da und er hilft mir jetzt in dieser Woche, die vor mir liegt. Und wenn ich keine Kraft habe, dann bist du derjenige, der nicht sagt, jetzt mach, sondern dann bist du auch derjenige, der sich neben mich setzt und der sagt, jetzt ruh dich aus. Geh aus, mein Herz, und suche Freude in dieser tollen Sommerzeit. An deines Gottes Gaben, schau an der schönen Gärten, ziehe und siehe, wie sie mir und dir sich ausgeschmückt haben.
Geh aus, mein Herz, und suche Freud in dieser lieben Sommerzeit. An deines Gottes Gaben schau an die schönen Gärten, zieh und siehe, wie sie mir und dir sich ausgeschmückt haben. Sich ausgeschmückt haben. Die unverdrossene Bienenschar fliegt hin und her, sucht hier und da ihr edle Honigspeise. Des süßen Weinstocks starker Saft bringt täglich neue Stärk und Kraft in seinem schwachen Reise, in seinem schwachen Reise. Der Weizen wächst mit Gewalt, darüber jauchzet jung und alt und rühmt die große Güte, des, der so überfließend labt und mit so manchem Gut begabt, das menschliche Gemüte, das menschliche Gemüte. Ich selber kann und mag nicht ruhen, des großen Gottes Großes tun. Erweckt mir alle Sinnen, ich singe mit, wenn alles singt, und lasse, was dem Höchsten klingt, aus meinem Herzen rinnen. Aus meinem Herzen rinnen. Hilf mir und segne meinen Geist mit Segen, der vom Himmel fließt, dass ich dir stetig blühe. Gib, dass der Sommer deiner Gnade in meine Seele früh und spät wie Glaubensfrüchte ziehe, wie Glaubensfrüchte ziehe. Mach in mir deinem Geiste Raum, dass ich dir werd ein guter Baum, und lass mich Wurzel treiben. Verleihe, dass du deinem Ruhm ich deines Gartens schöne Blum, die Pflanze möge bleiben. Und Pflanze möge bleiben.
Es gibt so viel zu staunen, nicht über die Technik, über das, was wir Menschen gemacht haben, sondern über das, was du gemacht hast, über das etwas wächst. Und wir wollen es nicht vergessen in unserer technisierten Welt, dass du unser Schöpfer bist und dass wir nichts zustande bringen, was du nicht schon in uns geschaffen hast. Und es ist im Vergleich zu dem, was du geschaffen hast, sehr mickrig, sehr anfällig. Wir stehen vor dir als Menschen und wir preisen dich als den Vater im Himmel, dass wir Vater zu unserem Schöpfer sagen dürfen. Und wir wollen auch an diesem Nachmittag staunend vor dir stehen. Mit erhobenem Haupt, unserem Vater. Und wollen dir Danke sagen für das, was du getan hast. Und dass du es uns nochmal ganz deutlich durch Jesus gesagt hast, wer du bist und was dir wichtig ist. Und wir stehen in der Gefahr, das zu vergessen. Es geht uns so gut. Und manchmal zu gut. Lass uns nicht größenwahnsinnig werden, sondern lehre uns Demut. Amen. Vater, wir bitten dich jetzt, dass du uns hilfst, selber das Störende aus unserem Herzen wegzunehmen und dass wir uns dir öffnen, deinem Wort, und dass wir es nicht als hart empfinden, was du uns sagst, sondern in dem Fall als Ermutigung. Hilf uns, still zu halten vor dem, und uns zu freuen, dass du uns überhaupt ermahnst und dass wir dir nicht gleichgültig sind. Amen.
Der Monatsspruch für Juli, der hat mich sehr nochmal zum Nachdenken gebracht und mich zum Nachbohren animiert. Ich weiß nicht, wer es von Ihnen gegenwärtig hat, jetzt ist der Monat ja bald zu Ende, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, damit ihr Kinder eures Vaters im Himmel werdet. Ist das nicht der Hammer? Feinde lieben. Ist das nicht eine zu große Herausforderung? Ehrlich gesagt, ich bin manchmal schon damit überfordert, meinen Nächsten zu lieben, meine Mitmenschen, mit denen ich jeden Tag zusammen bin, die ich eigentlich mag, aber die in manchen Dingen so anders ticken als ich, die andere Dinge für normal halten als ich. Zum Beispiel in puncto Ordnung oder Pünktlichkeit oder Sparsamkeit. Das bedeutet für sie mindestens punktuell immer wieder was anderes als für mich. Und die anderen Bedürfnisse, die ich manchmal nicht nachvollziehen kann, oder dass ihnen Dinge wichtig sind und auf andere Dinge Wert legen als ich. Und das ganz ohne böse Absicht. Einfach nur, weil sie anders sind. Weil sie anders geprägt sind, weil sie anders denken und empfinden und wie man so heute sagt, weil sie anders ticken. Meine Freunde, meine Familie, meine Mitbewohner, meine Arbeitskollegen zu lieben, ganz ehrlich, das überfordert mich manchmal. Wie soll ich da meine Feinde lieben? Die, die mir offensichtlich Böses wollen, die mit böser Absicht Dinge tun, die mich ärgern, die mich kränken oder verletzen. Und ich frage Jesus, wie soll das denn gehen? Ich vermute, dass Jesus bei seinen Jüngern tagtäglich schwierige Situationen miterlebt hat. Dass einer den anderen auf den Mond schießen könnte. Er erlebte die Schwierigkeiten, die Konflikte der Jünger und beobachtete, wie viel Energie das verbraucht. Wie mühsam das Zusammenleben werden kann. Und gab dazu in der Bergpredigt anschauliche Hilfen. Für mich gehören 4 Abschnitte dazu, um die Feindesliebe zu verstehen. Wir können nicht alle gründlich miteinander bearbeiten, aber 3 davon. In allen, also das erste, Leben fördern statt vernichten, annehmen und dienen. Der erste Abschnitt in Matthäus 5, Vers 21 bis 26, ich lese. Ihr wisst, dass zu den Vorfahren gesagt worden ist, du sollst keinen Mord begehen. Wer einen Mord begeht, soll vor Gericht gestellt werden. Ich aber sage euch, jeder, der auf seinem Bruder zornig ist, gehört vor Gericht. Wer zu seinem Bruder sagt, du Dummkopf, der gehört vor den Hohen Rat. Und wer zu ihm sagt, du Idiot, der gehört ins Feuer der Hölle. Wenn du also deine Gabe zum Altar bringst und dir dort einfällt, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, dann lass deine Gabe dort vor dem Altar. Geh und versöhne dich zuerst mit deinem Bruder, danach komm und bring Gott deine Gabe dar. Wenn du jemand eine Schuld zu bezahlen hast, dann einige dich mit ihm, solange du noch mit ihm auf dem Weg zum Gericht bist. Tu es schnell. Sonst übergibt er dich dem Richter und dieser übergibt dich dem Gerichtsdiener und du wirst ins Gefängnis geworfen. Ich sage dir, du wirst von dort nicht herauskommen, bevor du alles bis auf den letzten Heller bezahlt hast. Wow, was für Worte. Mir erscheinen sie immer wieder als etwas zu hoch. Eigentlich unmöglich, um sie umzusetzen. Und ich stehe immer wieder in Gefahr, in solchen Situationen zu resignieren und zu sagen, man kann es ja nicht leben. Und andererseits merke ich, jedes Mal, wenn ich mich damit befasse, geht mir noch mal ein Stückchen mehr auf. Sind Sie bereit, mit mir auf Entdeckungstour zu gehen in diesem altbekannten Text? Jesus setzt neue Grenzen. Nicht der Mord, Ein Totschlag bringt einen Menschen um, sagt Jesus. Sondern bereits die bösen Worte, die ich im Zorn meinem Mitmenschen an den Kopf werfe, die Blicke, die töten können, die Spannung, die in der Luft liegt, die Festlegung, die ihm keine Chance mehr gibt. Natürlich töten wir ihn nicht in dem Sinn, dass er tot umfällt, wenn ich etwas Böses sage, aber wir töten die Beziehung. Wir töten den Mut, die Freude, die jeder Mensch zum Leben braucht. Es ist jedes Mal eine Entmutigung. Jesus sagt hier deutlich, bevor du die Sache mit deinem Bruder oder deiner Schwester nicht geklärt hast, brauchst du deine frommen Rituale, deine Gaben und deine Gebete nicht vor Gott bringen. Geh zuerst und versöhne dich mit deinem Bruder. Und wenn es eine Schuld gibt, die ihr zu begleichen habt, dann einigt euch miteinander spätestens auf dem Weg zum Gericht. Habe ich gedacht, jetzt mal langsam. Was sagt Jesus hier? Zunächst sagt er, ich weiß, dass das Miteinanderleben nicht einfach ist. Ich weiß, dass es viele Gründe gibt, in Konflikt zu kommen. Dass es schwer ist, mit aller Unterschiedlichkeit zurechtzukommen. Ich weiß, dass ihr unterschiedliche Vorstellungen, Erwartungen, Werte und Maßstäbe verinnerlicht habt, obwohl ihr alle zu mir gehört und mir dienen wollt. Jeder will was. Ja, jeder will das Gute. Und doch passt es manchmal nicht zusammen. Ich weiß, sagt Jesus. Ich weiß, dass es in solchen Situationen schwer ist, mit euren Emotionen zurechtzukommen. Dass es viel leichter wäre, einander zu beschimpfen, als aufeinander zuzugehen, mindestens innerlich zu schimpfen. Und ich weiß auch, dass ihr in solchen Situationen lieber so tut, als wäre nichts gewesen. Ihr geht dem alltäglichen Leben nach, ihr haltet eure frommen Rituale ein, anstatt euch dem Konflikt zu stellen und zu klären. Ihr geht lieber zur nächsthöheren Instanz in der Erwartung, dass die Sache regelt. Die Kinder rennen zu ihren Eltern, die Kollegen zu ihrem Chef oder vor Gericht. Ich weiß, sagt Jesus, dass dies einfacher für euch wäre. Aber ich sage euch, seid mutig und klärt selbst miteinander, was zu klären ist, noch auf dem Weg zur höheren Instanz. Ich weiß, dass es viel leichter ist, auf das eigene Recht zu pochen, als darauf zu verzichten. Ich weiß aber auch, dass ihr mit diesen Verhaltensweisen ein Feuer schürt und euch gegenseitig die Hölle schafft. Deshalb, sagt Jesus, sage ich euch, lasst die Sonne nicht untergehen über eurem Zorn. Nehmt einander an, dient einander. Ich habe euch ein Beispiel dafür gegeben, wie ihr einander dienen könnt. Als er ihnen die Füße gewaschen hatte, als er den niedrigsten Dienst für sie tat, als er das völlig Unerwartete tat, in jener spannenden, hochexplosiven und schwierigen Situation, kniete er sich nieder und diente ihnen. Ich weiß, sagt Jesus, es ist so natürlich, dass ihr in Konfliktsituationen für euch selbst kämpfen wollt. Und ich kenne das nur zu gut, dass ich mich innerlich überhebe über den anderen und ihn Dummkopf nenne. Am Mittwochabend war ich mit dem Fahrrad in der Stadt unterwegs und da hat mich einer so doof überholt, so gefährlich, dass ich ihm hinterher rief, du Idiot! Und dann habe ich gedacht, oh, was habe ich da gerade vorbereitet für die Bibelstunde? Und dann habe ich schnell hinter ihm hergebetet. Er hat natürlich beides nicht gehört, aber in meinem Herzen hat es einen Unterschied gemacht. Jesus verneint alles Leben Zerstörende, alles Leben Verneinende, alles Leben Ablehnende und sagt, stattdessen tu das Unerwartete, das Überraschende. Beten in solch einer Situation ist doch überraschend, oder? Unerwartet. Tu das Unerwartete, wenn dir jemand seinen Willen aufzwingen will, und frage ihn. Alp, ist dir das denn so wichtig? Oder darf ich dir sagen, was mir wichtig ist in der Situation? Nehmt einander an, dient einander, das wissen wir. Das können wir wiederholen, in jeder Situation. Aber was heißt es denn? Wie geht das denn? In solchen Situationen, in Auseinandersetzungen. Heißt das, ich muss mir alles gefallen lassen, alles schlucken, alles über mich ergehen lassen? Nur nicht drüber reden, nicht klären, geh immer den untersten Weg, habe ich mal gelernt. Tu so, als ob alles in Ordnung wäre. Aber wenn wir das tun, merken wir, dass die Beziehung nicht wirklich gut wird miteinander. Dass es keine Beziehung auf Augenhöhe ist. Das ist nicht dienen. Das ist auch nicht annehmen. Aber was ist dann annehmen? Mich für die Achtung des anderen, den Respekt und die Wertschätzung zu entscheiden. Das schließt mit ein, dass ich mein Bedürfnis auch achte und respektiere und wertschätzend damit umgehe und die Bedürfnisse des anderen in derselben Weise achte, respektiere und wertschätze. Dass ich für mich einstehen kann, aber genauso auch für den anderen einstehe. Auch wenn ich es nicht verstehe, was mein anderer gerade für ein Anliegen oder für ein Bedürfnis hat. Aber ich kann nachfragen. Kannst du mir erklären, warum dir das so wichtig ist? Und dann können wir miteinander kooperieren und gemeinsame Wege suchen und finden, wenn wir einander achten, respektieren und wertschätzen. Das heißt dann, sich gegenseitig stehen zu lassen. Wie gesagt, meins hat die Berechtigung, mein Anliegen, mein Bedürfnis, aber das der anderen auch. das Lebensbejahende wählen, nicht das Vernichtende, auch wenn das näher liegen würde. Mich dafür entscheiden, was dem Leben dient. Und es braucht schon immer wieder die Entscheidung dafür, dass es mir wichtig ist, den anderen zu achten, zu respektieren und wertzuschätzen. Und es braucht Übung. Immer wieder Übung. Denn einfach ist es nicht. Mindestens für mich nicht. Und manchmal schaffe ich das auch nicht allein. Da brauche ich die Korrektur von meinen Mitschwestern, meinen Mitbewohnern oder vielleicht auch seelsorgerliche Hilfe. Es braucht Auseinandersetzung mit mir selbst, damit unser Miteinander gelingen kann. Wo dies fehlt, wird der Konflikt immer weiter schwelen, auch wenn wir oberflächlich vielleicht einen Waffenstillstand haben. Und es wird langfristig die Beziehung killen. Denn aus dem Dumpfkopf oder Idioten werden immer schlimmere Worte und Beschimpfungen. Das Feuer der Hölle schüren wir selbst. Wenn wir unsere zwischenmenschlichen Konflikte und unsere Emotionen nicht geregelt bekommen, entsteht in uns entweder Bitterkeit, Feindschaft oder Rachegedanken, Rachegelüste, die keine Grenzen mehr kennen. Und deswegen sagt Jesus, kümmert euch um diese Emotionen und klärt sie. Lasst sie nicht wuchern in euch. Nach diesen Überlegungen konnte ich mich nochmal der Feindesliebe zuwenden. In Kapitel 5 lese ich Vers 43 bis 48. Ihr wisst, dass es heißt, du sollst deine Mitmenschen lieben und du sollst deine Feinde hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Damit erweist ihr euch als Söhne eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne über Bösen und Guten aufgehen und lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Wenn ihr nur die liebt, die euch Liebe erweisen, was für einen Lohn habt ihr dafür zu erwarten? Tun das nicht sogar die Leute wie die Zolleinnehmer? Und wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr damit Besonderes? Tun das nicht sogar die Heuchler und Zolleinnehmer, die Heiden, die Gott nicht kennen? Ihr aber sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Feindesliebe, was sagt Jesus da genau dazu? Liebt eure Feinde und diskutiert mit ihnen. Handelt. Nein, sagt er nicht. Luther sagt, segnet sie. In meiner Übersetzung heißt, betet für die, die euch verfolgen. Ist das nicht ein bisschen zu einfach? Denken wir da, betet für die Feinde. Mal kurz gesagt, ehrlich, habe ich nicht viele Feinde oder fällt mir überhaupt einer ein? Ich bin dankbar, dass Gott mich bisher in meinem Leben vorwiegend vor Feinden verschont hat. Feinde sind doch Menschen, die Böswilliges tun, ganz absichtlich mir Böses zufügen wollen, die Leben zerstören wollen, Mit lebensfeindlichem und lebenszerstörerischem bin ich schon manchmal konfrontiert. Feindschaften können aus unterschiedlichen Gründen entstehen. Und Jesus sagt nur dazu, betet für sie, segnet sie. Und ich stelle nochmal die Frage, machen wir es uns da nicht so einfach? Jesus sagt, du musst dich mit deinem Feind gar nicht auseinandersetzen. Du musst gar nicht mit ihm kämpfen. Bete für ihn. Und beten fängt eigentlich damit an, dass ich sagen kann, danke Jesus, dass ich mit meiner Wut jetzt zu dir kommen kann. Und danke Jesus, dass ich jetzt meine Wut nicht erst sortieren muss und meine Gefühle nicht erst sortieren muss, sondern dass ich jetzt mit meiner Wut, mit meinem Ärger zu dir kommen kann, mit meinem Unverständnis, mit dem, was mich jetzt total aufgebracht sein lässt, was mich auf die Palme bringt. Danke, Jesus, dass du mich aushältst damit. Damit fängt eigentlich das Gebet an, dass ich mit meiner Wut zu ihm gehen kann. Und was passiert dann, wenn ich mit meiner Wut zu Jesus gehe? Was passiert da im Gebet? Ja, ich kann es abgeben, aber ich könnte es auch wiederholen, sagt die Hanne. Ja, aber ich kann es erstmal loslassen. Ich kann es erstmal raus aus meinem Leben, ausschütten, raus, dass es nicht in mir bleibt und sich da drin festsetzt. Beten für meinen Feind heißt eigentlich erstmal meine ganze Emotion vor Gott ausschütten. Und diesen Vorgang können wir ja im Psalm 73 ganz gut beobachten. Da ist auch einer, der sich ärgert über seine Mitmenschen, dass es denen so gut geht, viel besser als ihm. Und nachdem er seinen Ärger bei Gott losgelassen hat, sein ganzes Unverständnis vor Gott ausgeschüttet hat, da kommt er zur Ruhe. Da verändert sich was in ihm. Die Emotionen verändern sich. Da kommt etwas zur Ruhe, wenn wir diese Emotionen bei Gott ausschütten. Und das ist das Tolle. Bevor ich mit Gott rede, muss ich nicht erst sortieren, wie war das nochmal und darf ich jetzt wütend sein und ist es okay, wenn ich wütend bin oder was weiß ich. Ich darf es einfach loswerden. Und er hält das aus. Ich darf das Jesus zumuten. Ich darf das meinem Vater im Himmel zumuten. Und wir wissen eigentlich so gut Bescheid über das Gebet. Wir wissen, dass das Gebet Bitterkeit verhindert. Wir wissen, dass es die Blickrichtung und die Einstellung verändern kann. Und wir wissen, dass Gebet Veränderung überhaupt erst ermöglicht. Wir wissen das alles. Dass daraus dann vielleicht auch eine Beziehung zu dem Bösen wachsen kann, weil ich meine Blickrichtung ändern kann. Dass da Respekt und Achtung dem gegenüber entsteht, der mir Böses getan hat. Und aus diesem Respekt und aus dieser Achtung kann dann vielleicht sogar langsam eine Beziehung wachsen. Es muss nicht sein, aber es könnte sein. Böses nicht mit Bösem vergelten, das schreibt Petrus in seinem ersten Petrusbrief. Und wo hat er das gelernt? Sicherlich in den Konflikten mit seinen anderen mit den anderen Jüngern zusammen. Von Jesus hat er das gelernt. Vergeltet nicht Böses mit Bösem nicht Scheltwort mit Scheltwort, sondern segnet, denn dazu seid ihr berufen. Petrus fiel das nicht leicht mit seinem Temperament. Aber er hat es gelernt, er hat es geübt, immer wieder. Jesus hat ihn immer wieder darauf aufmerksam gemacht. Und Böses mit Bösem vergelten, das heißt nicht, ich muss mir alles gefallen lassen. Jetzt müssen wir unbedingt den nächsten Abschnitt lesen. Der steht eigentlich schon vor dem, den wir gerade gelesen haben. Das ist jetzt Matthäus 5, 38 bis 42. Ihr wisst, dass es heißt, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, setzt euch nicht zur Wehr gegen den, der euch Böses antut. Im Gegenteil, wenn dich jemand auf die rechte Backe schlägt, dann halt ihm auch die linke hin. Wenn einer mit dir vor Gericht gehen will, um zu erreichen, dass er dein Hemd bekommt, dann lass ihm auch den Mantel. Und wenn jemand von dir verlangt, eine Meile mit ihm zu gehen, dann geh mit ihm zwei. Gib dem, der dich bittet, und weise den nicht ab, der etwas von dir ausleihen möchte. Das mit der Backe hinhalten steht gar nicht im Zusammenhang mit dem Feind. Das hatte ich irgendwie immer gekoppelt. Die Backe hinhalten, die andere, das steht im Zusammenhang mit Feindesliebe, aber das stimmt gar nicht. Das steht in einem anderen Zusammenhang, das steht davor. Und das bei mir in der neuen Genfer Übersetzung so überschrieben ist, Erfüllung des Gesetzes, das die Vergeltung regelt. Das hat mir auf die Sprünge geholfen. Da geht es nicht um Feindesliebe, sondern um Rache, um Vergeltung. Nicht mal im Alten Testament ist ja schon eine Begrenzung gegeben. Eine Rachebegrenzung, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Also wenn dir einer den Zahn ausschlägt, dann kannst du nicht ihm den Kopf abhauen. Eine Begrenzung ist noch da, aber Jesus zieht jetzt die Grenze noch früher. Wann entstehen denn Rachegedanken? Und da musste ich an den Pädagogen Rudolf Dreikurs denken. Der sagt, wer sich verletzt fühlt, neigt dazu, sich zu rächen, um die Ordnung wiederherzustellen. Rache hat das Ziel, den anderen zu verletzen. Nicht wahr? Dir zeige ich's. Da werden wir jetzt aber mal sehen. Wer sich rächen will, fühlt sich unterlegen, ohnmächtig, verzweifelt. Das muss gar nicht unbedingt ein Feind sein, sondern jemand, den ich verletzt habe, den ich vermutlich wiederholt nicht ernst nahm, mit dem ich nicht kooperiere, sondern immer über ihn bestimme, sodass er immer der Unterlegene ist in der Beziehung. Deswegen wollen Kinder sich ganz oft rächen, weil sie sich unterlegen fühlen. Aber das machen nicht nur die Kinder, wenn sie sich unterlegen fühlen. Das machen auch die Erwachsenen. Und Jesus sagt uns hier, wie wir bei Rache reagieren können. Wenn dich jemand auf die rechte Backe schlägt, halte ihm auch noch die andere hin. Ich hatte immer verstanden, das heißt, der darf alles mit dir machen. Und da habe ich gedacht, nein, das geht nicht. Und es stimmt ja auch gar nicht. Durch den Rudolf Dreikurs bin ich da drauf gekommen, der sagt, handle in zwischenmenschlichen Konflikten überraschend. Handle überraschend, anders als erwartet. Tu nicht, womit der andere rechnet. Womit rechnet denn der, der mir eins an die Backe schlägt? Dass ich mich wehre oder dass ich zurückhaue? Damit rechnet doch der. Der rechnet gar nicht damit, dass ich ihm die andere Backe noch hinhält. Wenn ich das tue, das müsste man mal echt probieren. Ich habe es noch nie probiert. Ich kriege nicht so oft eins an die Backe. Aber wenn wir das tun, dann stutzt der andere wahrscheinlich und denkt, hä? Was ist das denn? Handle überraschend. Tu das Unerwartete, sagt Jesus. Bitte? Nicht nur mit der Backe, mit allen Dingen. Ein Backe schlägt dir und mir niemand mehr hin. Nein. Aber verbal kriege ich schon manchmal Ohrfeigen. Genau. Und was machen wir mit einer verbalen Ohrfeige? Das andere Ohr hinhalten. Handle überraschend, sagt Dreikurs, der Pädagoge. Und ich habe gedacht, genau das sagt Jesus doch auch. Ist es etwa nicht überraschend, wenn er sagt, wenn einer das Hemd von dir will, dann gib ihm auch den Mantel. Was glaubst du, wie der guckt, wenn du ihm den Mantel gibst, wenn er bloß Hemd will? Oder wie der guckt, wenn du 2 Meilen mit ihm gehst statt eine? Das ist überraschend handeln. Aber das heißt nicht, der andere darf alles mit mir machen, was er will. Das heißt, ich setze ihm eine überraschende Grenze. Ich nehme dann nämlich die Sache in die Hand und ich entscheide ein Stück weit, wie es weitergeht, wenn ich es schaffe, überraschend zu handeln. Mir fällt da ein Beispiel aus unserem Hortalltag ein. Das ist schon eine Weile her, als wir noch Schulkinder betreut haben. Da winkte der 9-Jährige schon vor dem Hort mit dem Kaugummi. Kaugummi war nicht erlaubt in der Charlottenkrippe, weil wir das nicht überall wegkratzen wollten. Und da winkt er mit dem Kaugummi und sagt, den drücke ich nachher in den Teppichboden rein, dass du nicht mehr rauskriegst. Wow, die Schwester Petra hat die Luft angehalten. Und er dacht, tief durchatmen und überlegt, was ist das denn? Das verletzt mich. Das ist Rache. Der will mich verletzen, der will sich rächen. Tu das Überraschende, ist ihr eingefallen. Und dann hat sie ihn gefragt, habe ich dir was Böses getan? Blitzschnell konnte er antworten, dass sie ihn bloßgestellt hatte. Sie hat sich das angehört und hat gesagt, du hast recht, das war unfair, Entschuldigung. Hat er ihr die Hand hingestreckt und hat gesagt, alles gut. Hat den Kaugummi in den Abfall geschmissen und alles war gut. Handle überraschend, das entwaffnet. Und das bringt Dinge wieder zurecht. Der andere will sich rächen, weil er sich nicht ernst genommen fühlt, weil er unterlegen ist, weil er ohnmächtig ist. Das heißt, wenn jemand sich an mir rächen will, dann muss ich fragen, ist was nicht in Ordnung? Habe ich was getan, was dich verletzt hat? Das ist das Überraschende. Das ist die rechte Backe. Ja, und eigentlich gehört für mich noch der vierte Abschnitt dazu. Das wäre Matthäus 7, die ersten 5 Verse. Das dürfen Sie alleine zu Hause lesen. Da geht es ums Richten, dass wir nicht übereinander zu Gericht sitzen, uns nicht gegenseitig richten. Jesus sagt, ihr sollt euch gegenseitig ermutigen, ihr sollt euch anfeuern, ihr sollt das tun, was dem Leben dient, das Überraschende tun. Und hat er nicht ganz oft das Überraschende getan? Ich will es nochmal zusammenfassen. Das unerwartete Tun für das Miteinander heißt, respektiere, achte die Andersartigkeit des Anderen und kooperiere mit ihm, anstatt dich drüber aufzuregen. Bei dem Feind bete für ihn. Bei Rache tu das Unerwartete. Eigentlich kann man das über alle drei schreiben. Tu das Unerwartete. Gibt Jesus uns nicht überraschend hilfreiche und barmherzige Anweisungen? So kann ich die Bergpredigt ganz neu nachvollziehen und umsetzen. Jetzt singen wir ein Lied. Ich weiß gerade nicht,
wir welches. Singen jetzt das Lied, was wir eigentlich vor der Predigt singen wollten, und dann das andere. Jesus will uns bauen, sein. Macht nichts. Das nächste Lied kann unser Gebet sein, dass jeder von euch, wenn er es mitsingt, einfach ganz bewusst zu Gott sagt, Herr, halte mich nah bei dir. Herr, mach aus mir ein Gefäß, wie du willst. Lass alles sehen, dass du mich erfüllst. Lehr mich zu lieben, dass jeder dich sieht. Jesus, mein Herr, dies ist mein Gebet.
Halte mich nah bei dir jeden Tag, dass ich nicht fallen und abirren mag. Wenn ich in Not oder Anfechtung bin, hilf, dass aus allem ich Gutes gewinn. Herr, mach aus mir ein Gefäß, wie du willst. Lass alles sehen, dass du mich erfüllst. Lehr mich zu lieben, dass jeder dich sieht. Jesus, mein Herr, dies ist mein Gebet. Gib mir in Schwachheit die Kraft, treu zu sein, in allem Zweifeln den Glauben der Rein. Schenk mir dein Licht, Herr, wo mein Weg vergilt, um selbst im Dunkeln ein Lied, das dich ehrt. Herr, mach aus mir ein Gefäß, wie du willst. Lass alles sehen, dass du mich erfüllst. Lehr mich zu lieben, dass jeder dich sieht. Jesus, mein Herr, dies ist mein Gebet.
Die Schwester Gisela hat noch Ansagen Und ich sage jetzt schon mal, dass wir das Lied auf jeden Fall noch singen wollen danach.
Ja, falls ich das vergesse.
Ich darf so selten Klavier spielen in der Gemeinde, weil ich immer bei den Kindern bin und ich genieße das total und auch diese alten Lieder singen. Also wir sind jetzt hier und wollen dann noch mal eins mit euch singen gleich.
Ich bete noch. Danke, Vater im Himmel, dass wir so wunderbar gemacht sind, jeder auf seine Weise, so unterschiedlich, so andersartig manchmal. Und wir wollen lernen, einander anzunehmen, zu respektieren und wertzuschätzen. Wir wollen lernen, einander zu dienen, einander zum Leben zu helfen. Wir wollen das Lebensbejahende tun. Hilf uns, dass wir in den jeweiligen Situationen erkennen, was das Lebensbejahende ist und was zum Leben hilft. Und dass wir dann entsprechend handeln können. Danke, dass wir aus der Vergebung leben können und einander vergeben können. Und dass wir Versöhnung leben können. Vielen Dank dafür. Jetzt darf ich Sie noch segnen. Es segne dich der Vater, der zu dir sagt, du bist mir sehr gut gelungen. Es segne dich der Sohn, der dir zeigt, wie du im Alltag leben kannst. Es segne dich der Heilige Geist, der dich korrigiert, leitet und führt. Amen.
Wie ein Fest nach langer Trauer, wie ein Feuer in der Nacht, ein offenes Tor in einer Mauer, für Sonne aufgemacht. Wie ein Brief nach langem Schweigen, wie ein unverhoffter Gruß, wie ein Blatt an toten Zweigen, ein ich mag dich trotzdem Kuss, so ist Versöhnung. So muss der wahre Friede sein, so ist Versöhnung, so ist Vergeben und Verzeihen. Wie ein Regen in der Wüste, frischer Tau auf dürrem Land, Heimatklänge für Vermisste, alte Feinde Hand in Hand, wie ein Schlüssel im Gefängnis, wie in Seenot Land in Sicht, wie ein Weg aus der Bedrängnis, wie ein strahlendes Gesicht, so ist Versöhnung. So muss der wahre Friede sein, so ist Versöhnung, so ist Vergeben und Verzeihen. Wie ein Wort von toten Lippen, wie ein Blick, der Hoffnung weckt, wie ein Licht auf steilen Klippen, wie ein Erdteil neu entdeckt, wie der Frühling, wie der Morgen, wie ein Lied, wie ein Gedicht, wie das Leben, wie die Liebe, wie Gott selbst das wahre Licht, so ist Versöhnung. So muss der wahre Friede sein, so ist Versöhnung. So ist Vergeben und Verzeihen, so ist Versöhnung. So muss der wahre Friede sein, so ist Versöhnung. So ist Vergeben und Verzeihen.
Weitere Predigten, Vorträge und Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage www.diakonissenmutterhaus-eidlingen.de.